Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt die Britta Fecke herzlich willkommen. Radwege, Bus und Bahn. Welchen volkswirtschaftlichen Effekt der Ausbau der klimafreundlichen Mobilität hat, das schildern wir zu Beginn der Sendung. Danach fragen wir, welche Auswirkungen die Digitalisierung bei der Kundenbetreuung der Bahn auf die Nutzer hat. Und wir kümmern uns um die Vögel. Wir fragen jetzt, wo die Brutzeit beginnt, wie wir Vögeln in Parks und Gärten helfen können, damit ihr Brutgeschäft besser funktioniert. Zum Schluss der Sendung im Verbrauchertipp geht es um die Leistung und die Geschwindigkeit bei Internetprovidern. Wer sich klima- und umweltfreundlich bewegen möchte, der steigt aufs Rad und setzt bei weiteren Strecken auf den ÖPNV, die Bahn oder nutzt auch Carsharing-Angebote. Doch bei allem Willen, die Mobilität umweltfreundlich zu gestalten, scheitern viele an dem Angebot von Bus und Bahn, vor allem im ländlichen Raum. Dabei hat die klimafreundliche Mobilitätswirtschaft einen großen volkswirtschaftlichen Effekt für die Wertschöpfung in Deutschland. Das belegt eine Studie und Anna Nils hat sie für uns genauer unter die Lupe genommen.
Die nachhaltige Mobilitätswirtschaft ist nicht nur gut für das Klima, sondern habe auch eine große volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung, sagt Alexander Möller vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Das zeige eine aktuelle Studie im Auftrag seines Verbandes gemeinsam mit Allianz pro Schiene, Zukunft Fahrrad und dem Bundesverband Carsharing.
Wenn Sie in weiten Teilen unseres Landes immer noch das Auto brauchen, um mobil zu sein und damit ja auch hohe monatliche Ausgaben haben als Privatperson, dann ist das nicht sozial gerecht. Und deshalb sagen wir, wir wollen mit dieser Studie zeigen, dass wir auch eine Wertschöpfung haben, dass wir nicht nur Geldkosten, Fahrgeldeinnahmen, Steuerzahlergeld, sondern dass wir auch einen wirtschaftlichen Beitrag leisten zur Gesamtentwicklung des Landes.
120 Milliarden Euro erwirtschaftet die nachhaltige Mobilität pro Jahr. 500.000 Menschen sind direkt und über 1 Million indirekt bei Unternehmen beschäftigt, die sich mit Bus und Bahn, Fahrrad oder Carsharing beschäftigen. Jeder Euro, der für die öffentliche Mobilität ausgegeben werde, zum Beispiel in Investitionen in Infrastruktur, neue Busse oder Fahrradwege, gebe der Wirtschaft 2,40 Euro zurück. Deshalb müsse jetzt der ÖPNV erhalten und ausgebaut und die Mittel im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes erhöht werden. Vor allem, weil auch die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen auf dem Land in den Blick genommen werden müssten.
Wir sagen als Bündnis für nachhaltige Mobilität nicht, dass wir das Auto im ländlichen Raum abschaffen wollen. Das wäre verrückt. Aber wir sagen, vielleicht gelingt es durch eine kluge Verkehrspolitik, eine unideologische Verkehrspolitik, dass Familien das Zweitauto abschaffen können im ländlichen Raum.
Zum Beispiel durch Carsharing-Angebote. Diese seien allerdings vor allem in den Städten wirtschaftlich. Auf dem Land müssten sie deshalb als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs definiert und subventioniert werden.
Also wenn wir On-Demand, wenn wir Carsharing machen wollen, um Linienverkehre zu ersetzen oder ergänzen, dann müssen die beteiligt werden an dem Topf der Finanzierung, Steuerzahlergeld, weil der heutige Topf ist für die, die da sind, schon zu klein.
Darüber hinaus könnten 80% aller Alltagswege mit dem E-Bike erledigt werden, meint Vasilis von Rauch von Zukunft Fahrrad. Bereits jetzt nutzen 30 Millionen Menschen regelmäßig ein Fahrrad und wünschen sich gleiche Chancen und fairere Bedingungen auf der Straße. Bei Förderprogrammen des Wirtschaftsministeriums müsste die Fahrradbranche und gerade das E-Bike stärker berücksichtigt werden.
Das eine ist natürlich, die Nutzung zu fördern oder Kaufprämien, ähnliches, solche Anreize. Das ist ja ein bisschen so am Ende der Kette. Das finde ich natürlich auch dann sehr, sehr unglücklich, wenn da dann irgendwelche Flottenauswechselprogramme die PKWs mitdenken, aber man nicht als Gewerbe zum Beispiel ein E-Bike sich auch fördern lassen kann. Aber es geht ja auch um sowas wie Clusterförderung, zu gucken, dass man eine strategische Förderung von der Branche macht. Und wir hier in Deutschland sind führend in der Fahrradwirtschaft. Wir haben mit Bosch die E-Bike-Antriebe, wir haben ganz viele innovative Hersteller. Und es würde sich sehr lohnen, da ein bisschen mehr von der Politik aus strategisch draufzuschauen und es zu fördern.
Hierbei sei auch eine Vernetzung mit dem Bahnverkehr wichtig. 80% der in der Studie befragten Deutschen wollen einen attraktiveren Schienenverkehr, meint Dirk Pflege von Allianz pro Schiene. Das 49-Euro-Ticket sei eine gute Idee gewesen, um die Nachfrage zu erhöhen. Nun brauche es eine Angebotsoffensive.
Jetzt muss das, was an Zügen auf den Gleisen rollt, attraktiver werden. Wir brauchen eine bessere Taktung. Das ist auch ein ganz klares Ergebnis der Umfrage. Und natürlich auch attraktivere Bahnhöfe, weil nur noch jedes fünfte Bahnhofsgebäude dem Bund gehört und viele verkaufte Empfangsgebäude sind in einem erbärmlichen Zustand.
Wirtschaftlich gesehen sei der Eisenbahnmarkt ohnehin ein Job- und Wachstumsmotor. Jedes Jahr gäbe es 1000 Lokführer mehr.
Und die Arbeitsbedingungen für die Lokführer sind sicherlich durch die Tarifergebnisse jetzt attraktiver geworden. Wenn man bei der Schichtarbeit, die ja nun nicht Homeoffice geeignet ist, wenn man da jetzt mehr Flexibilität bekommt, ist das eigentlich ein großer Pluspunkt für die Bahnen, wenn sie neue Beschäftigte suchen.
Wichtig sei es auch, nun mit Hochdruck alte Schienenstrecken zu reaktivieren, um attraktiver für die Fahrgäste zu werden.
Wenn wir all die Strecken, die stillgelegt worden sind und wo es eine positive Machbarkeitsstudie gibt, wenn man die jetzt bis 2030 reaktivieren wollte, müssten wir 8-mal so schnell werden wie in der Vergangenheit. Und ich glaube, das ist das, was die Politik jetzt als Aufgabe hat. Die Verkehrsinfrastruktur sanieren, egal bei welchem Verkehrsträger und bei der Schiene, bei Bus und Bahn, da muss ausgebaut werden, da müssen neue Angebote geschaffen werden.
Die Verkehrswende dürfe nicht als Bedrohung gesehen werden, sondern sie biete vor allem Chancen auf neue Arbeitsplätze, eine nachhaltigere wirtschaftliche Entwicklung und mehr Klimaschutz.
Anja Nils berichtete für uns aus Berlin. Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und die Erkenntnis ist mindestens noch so aktuell wie zu Matthias Claudius Zeiten. Denn vor allem wer mit der Bahn fährt, kann viel erzählen. Über Zugausfälle, langwierige Umleitung und unendliche Umbaumaßnahmen. Und dann ist da ja auch noch die Digitalisierungsstrategie der Bahn, bei der ebenfalls bestimmte Kunden abgehängt werden. Judith Leister mit Details.
Die Bahn gehört zu 100% dem Bund, ist aber eine Aktiengesellschaft. Und das ist das Problem bei der Sache. Eine Aktiengesellschaft muss also gewinnorientiert arbeiten und darf auch selber entscheiden, welche Vertriebswege sie wählt, um möglichst kostengünstig zu arbeiten. Einer AG kann man nicht vorschreiben, wie sie ihren Vertrieb zu organisieren hat.
Sagt Detlef Neuss. Seit Monaten diskutiert der Vorsitzende der Fahrgastvereinigung Pro Bahn mit Bahnvertretern, weil die beliebten Sparpreis- und Supersparpreistickets seit Oktober 2023 nicht mehr am Schalter oder Automaten erhältlich sind. Sie können nur noch online, also im Internet, gekauft werden. Voraussetzung dafür ist eine E-Mail-Adresse und grundsätzlich die Fähigkeit, im Internet buchen zu können. Das schließt alle Menschen aus, die keinen Zugang zum Internet und kein Smartphone haben. Also vor allem manche Senioren, Menschen mit Behinderung oder auch die 6 Millionen Analphabeten in Deutschland. Diese müssen sich gegebenenfalls über Verwandte oder Freunde ein Sparticket kaufen und ausdrucken lassen. Ein Unding, findet Detlef Neuss, wo sich die Bahn doch Inklusion auf die Fahnen geschrieben habe.
Man schließt sie aus und das ist nicht akzeptabel, denn der öffentliche Personenverkehr ist Daseinsvorsorge und da kann man nicht einfach sagen, naja gut, okay, wenn er eben bestimmte technische Voraussetzungen nicht erfüllt, dann seid ihr eben von den Sparpreisen und Supersparpreisen ausgeschlossen.
Eine Pointe der neuen Bahnstrategie liegt darin, dass sogenannte Flexpreistickets weiterhin am Schalter gekauft werden können. Sind die Kunden also bereit, ein Vielfaches des günstigen Sparpreises zu bezahlen, dann macht die Bahn freundlicherweise eine Ausnahme. Detlef Neuss sieht hinter der Digitalisierung einen knallharten Sparkurs.
Der Sinn und die Logik liegt eigentlich schlicht und ergreifend darin, dass der digitale Vertrieb viel kostengünstiger ist als der durch Verkaufsstellen und so weiter. Das läuft alles vollautomatisch ab, selbst die Erstattung läuft vollautomatisch ab.
Zusätzlich ziehen sich immer mehr Reisebüros oder andere Franchise-Nehmer der Bahn, die gerade auf dem Land oft die letzte Anlaufstelle für die Kunden sind, aus dem Fahrkartenverkauf zurück. Der Verkauf von Zugtickets, der übrigens vom Eisenbahnbundesamt streng kontrolliert wird, wird für solche Anbieter immer unattraktiver, sagt Detlef Neuss.
Die Prämien für den Verkauf von Karten, die sind bei null. Deswegen sagen dann natürlich dann Reisebüros oder auch andere Verkaufsstellen, nein, das machen wir nicht mehr. Damit ist kein Geld zu verdienen. Wir müssen unser Personal ausbilden, wir müssen Personal dafür bereithalten.
Zu allem Überfluss plant die Bahn auch die Digitalisierung der Bahncard. Ab 9. Juni 2024 wird die Bahncard aus Plastik nicht mehr ausgegeben.
Dabei wird dann auch argumentiert, ja, das ist dann ein großer Haufen Plastikmüll. Das sehen wir anders. Es gibt auch Hotels, die haben beispielsweise die Karten zur Öffnung der Türen schon aus Holz oder Pappe. Also man braucht nicht unbedingt Plastik für so eine Karte.
Immerhin gäbe es die Möglichkeit, sagt Detlef Neuss, den QR-Code der Bahncard auf Papier auszudrucken und in den Zug mitzunehmen, statt ihn bei der Kontrolle auf einem Smartphone vorzuzeigen. Auch der Zutritt zur erster Klasse-Lounge am Bahnhof ist in Zukunft nur noch mit digitaler Bahncard, natürlich Bahnkomfortstatus und zusätzlich einem tagesaktuellen Fernverkehrsticket erster Klasse möglich. Detlef Neuss will sich aber mit aller Kraft weiter dafür einsetzen, dass Sparpreis- und Supersparpreistickets wieder am Schalter und am Automaten erhältlich sind und die Bahncard in physischer Form erhalten bleibt.
Auch für kleinere Kundengruppen muss die Möglichkeit bestehen, ohne jeden Smartphone-Zwang noch ein Ticket haben zu können, auch in Papierform. Das ist für uns ein absolutes Muss. Dass es sie nur noch in digitaler Form geben soll, das ist für uns nicht akzeptabel.
Die Probleme mit der Digitalisierungsstrategie bei der Bahn schilderte uns Judith Leister. Es ist sehr früh sehr warm geworden in diesem Jahr und so blüht an einigen Stellen schon jetzt der Waldmeister, was er eigentlich erst im Mai machen sollte. Und die Apfelblüte hat auch schon begonnen. Die Vögel sind ebenfalls ihrer Zeit voraus und beginnen mit dem Brutgeschäft. Deshalb wollen wir an dieser Stelle einmal fragen, wie in Gärten, Parks und auf den Balkonen Vögeln geholfen werden kann in dieser für sie sehr anstrengenden Zeit. Ich bin jetzt verbunden mit Angelika Nelson. Sie ist Ornithologin beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Frau Nelson, mal kurz eine Einordnung. Welche Vogelarten brüten denn jetzt eigentlich aktuell bei uns in den Gärten und Parks, also im städtischen Siedlungsraum?
Ja, also jetzt ist gerade eine ganz besonders spannende Zeit, weil es kommen eben auch einige Vogelarten schon aus dem Süden wieder zu uns zurück. Also weil manche sind ja Zugvögel, die haben jetzt den Winter bis in Afrika verbracht. Und diejenigen Vögel, die jetzt wirklich schon am Brüten sind, das sind eigentlich hauptsächlich die Standvögel. Also die Vögel, die den ganzen Winter auch über bei uns waren. Das sind zum Beispiel die Meisen, Kohlmeise, Blaumeise. Es sind aber auch schon jetzt eben Mönchsgrasmücken zum Beispiel da. Das sind eben Kurzstreckenzieher, die waren im Mittelmeerraum. Und es gibt auch den Kleiber oder Rotkehlchen, die jetzt schon anfangen mit dem Nestbau.
Jetzt haben Sie ein paar Vogelarten genannt. Können Sie so eine Entwicklung feststellen, welche Arten sich erholt haben und welche vielleicht akut gefährdeter sind als andere?
Also prinzipiell ist es schon so, dass eigentlich den Vögeln im Siedlungsraum ganz gut geht, jetzt im Vergleich zu anderen Vogelarten, zum Beispiel gerade eben den Wiesen- und Feldvögeln, die jetzt eben in der Agrarlandschaft klarkommen müssen. Die haben da eben größere Probleme, eben mit Umstrukturierungen klarzukommen und eben vor allem auch mit dem häufigen Mähen. Also gerade eben Vögel, die am Boden ihre Nester dort bauen, wie zum Beispiel ein Kiebitz oder ein Braunkehlchen, denen geht es eben leider nicht so gut.
Das gilt, glaube ich, auch für die Feldlerchen.
Ja, die Feldlerche gehört da auch dazu. Also es ist ein Vogel, den kann man sich eigentlich gar nicht wegdenken. Also wenn man sich so vorstellt, man geht eben auf den Äckern spazieren und man hört eben einfach diesen tollen Gesang, dieses Tirillieren oder Zwitschern eben vom Himmel herunter. Und das ist einfach die Feldlerche. Und ja, vielleicht gibt es sie bald mal nicht mehr. Das wäre schade.
Jetzt haben wir nicht so direkten Einfluss auf die Nutzung der Äcker und Wiesen und Weiden, aber wir können ja vielleicht ein bisschen was auf unseren Gebieten machen, also Balkone und Gärten so gestalten, dass wir zumindest den Vogelarten, die sich im städtischen Siedlungsraum wohlfühlen, dass wir die ein bisschen unterstützen. Was kann ich da tun mit einem Balkon oder mit einem Garten?
Ja, also da kann man wirklich sehr viel machen. Also das Wichtigste ist mal, dass man da wirklich auch nur heimische Pflanzen anbaut, weil die sind eben natürlich so ins Ökosystem eingebunden, dass da dann eben auch viele Insekten eben drankommen. Das ist ganz wichtig. Das ist dann wieder eine tolle Nahrungsquelle für die Vögel. Im Garten gibt es dann natürlich viel mehr Möglichkeiten noch. Also da kann man wilde Ecken gestalten, einfach mal wachsen lassen, Brennnesseln zulassen. Und vor allem, was auch ganz wichtig ist, dass man eben die Pflanzen auch dann zur Blüte und zum Samentragen kommen lässt. Wie zum Beispiel auch den Löwenzahn oder Gänseblümchen. Also man muss da oft gar nicht viel anpflanzen, sondern kann eben einfach mal sich an dem erfreuen, was da eben so wächst und das eben einfach mal auswachsen lassen, eben blühen und mit Samen zulassen.
Jetzt wird ja empfohlen, die Vögel auch im Winter zu füttern, weil einfach nicht mehr so viel Nahrung zur Verfügung steht. Würden Sie empfehlen, jetzt auch weiter zu füttern? Und wenn ja, womit?
Also die Vogelfütterung ist eigentlich hauptsächlich für uns, dass wir praktisch die Vögel zu uns holen. Also dass wir eben genau wissen, wo sie sind, dass wir sie schön beobachten können und uns auch an ihnen erfreuen. Es sollte eben nicht so sein, dass die Vögel, die ja Wildtiere sind, da wirklich darauf angewiesen sind, dass wir ihnen Nahrung anbieten. Also da ist eben, wie gesagt, ein naturnaher Garten oder Balkon ist da eigentlich viel zielführender. Man kann eben daher auch das ganze Jahr über füttern. Allerdings gibt es eben ein paar Dinge, die man beachten sollte. Vor allem also gerade im Frühjahr und im Sommer, also bitte kein Fettfutter verwenden. Das ist wirklich nur wichtig im Winter, weil das eben eine gute Energiequelle ist. Aber jetzt eben dann auch zur Fütterungszeit von Jungvögeln, da wären eigentlich wirklich Insekten wichtig. Die können wir jetzt natürlich an die Futterstelle nicht unbedingt anbieten, aber wir können zum Beispiel kleine Sämereien oder so auch anbieten, die dann eben die erwachsenen Vögel eben als schnellen Energieschub oder so sich zwischendurch holen können und dann wieder die Jungvögel füttern gehen.
Weil man sieht ja, wie oft sie hin und her fliegen müssen in ihr Nest, genau, und wieder raus. Das eine ist jetzt das Zufüttern, das andere sind Katzen, die vor allem in Gärten umherstreuen. Es heißt ganz oft, die würden sowieso nur die kranken Vögel erwischen. Stimmt das?
Nein, also da würde ich wirklich widersprechen. Ich glaube, Katzen, das ist noch ein bisschen ein unterschätztes Problem bei uns in den Gärten. Und also es ist jetzt sicher nicht so, dass die Katzen eben das grundlegende Problem sind, warum Vögel weniger werden. Also die Vögel haben einfach mit vielen Sachen zu kämpfen. Das gehört zum Beispiel auch Glasscheiben natürlich dazu. Also das darf man auch nicht unterschätzen, dass da viele Vögel dagegen fliegen. Aber gerade bei den Katzen, da ist es halt wichtig, dass man zum Beispiel eine Futterstelle eben katzensicher aufstellt, dass die da eben nicht leichten Zugang haben. Oder auch bei Nistkästen, dass die eben nicht leicht im Baum hinaufklettern können, um da eben dran zu kommen. Weil die Katzen erwischen eben oft auch die Jungvögel, gerade wenn die jetzt aus dem Nest erst rauskommen und vielleicht noch nicht so gut fliegen können, dann sind die natürlich auch leichte Beute.
Was wir tun können, um die Vögel in dieser Zeit zu unterstützen bei ihrem Brutgeschäft, das erklärte uns Angelika Nelson, Ornithologin beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Selbst über die Frage, welche Milch morgens in den Kaffee kommt, kann man trefflich streiten und das auch aus ernährungsphysiologischer Sicht. Dabei ist die Hafermilch vor kurzem in den Fokus geraten als zu zuckerhaltig. Was daran ist, hat Inka Zimmermann recherchiert.
Auch gesunde Menschen, die keinen Diabetes Typ 1 oder 2 haben, können Blutzuckerschwankungen haben. Und eine wichtige Rolle dabei kann möglicherweise die Hafermilch im Kaffee spielen, sagt die Ärztin und Influencerin Anne Latz.
Wenn ein Kaffee mit recht viel Hafermilch getrunken wird und das vor allem auf nüchternen Magen, dann schießt der Blutzucker in die Höhe. Denn hier ist es so, dass Hafer, ist nun mal in der Hafermilch drin, Getreide, schon ganz, ganz runtergebrochen ist. Und der Körper muss gar nicht mehr so viel Arbeit machen, um das jetzt irgendwie zu zerlegen. Da gibt es nicht viel Ballaststoffe. Sondern sofort, zack, im Blut ist dieser Anstieg sichtbar.
Also doch zurück zur Kuhmilch. Die Ernährungswissenschaftlerin Jasmin von Zetzschwitz hält dagegen. Sie findet, Hafermilch macht den Kohl nicht fett.
Das ist was gerade einfach absolut überbewertet wird. So, es gibt ganz viele Lebensmittel, die entweder mehr Zucker haben oder mehr Fett haben. Und naja, wenn ich einen Cappuccino trinke und dazu ein Croissant esse, frage ich mich nicht, was da das Lebensmittel mit mehr Kohlenhydraten ist. So, da ist die Hafermilch und Cappuccino nicht das Problem.
Die Folge von Hafermilch und Croissant oder Kuhmilch und Croissant, der Blutzucker steigt an.
Ist jetzt auch, wenn das ein-, zweimal passiert, überhaupt nicht tragisch. Aber alles, was hochsteigt, fällt auch wieder runter. Und viele Menschen reagieren sehr stark darauf, indem sie merken, okay, ich habe zwar vielleicht kurz Energie und danach geht es mir eigentlich noch schlechter. Ich werde vielleicht sogar unruhig oder so. Und das ist besonders von Nachteil, wenn wir den Tag so starten mit so einem sehr starken Ausstieg in den Blutzucker, weil dann der Körper eigentlich genau das versucht auszugleichen, indem er wieder nach Energie fragt. Und Glucose ist unsere beliebteste Energiequelle und so kann man so einen kleinen Teufelskreis da geraten.
Man kennt ja vielleicht diesen Heißhunger auf Süßes, der dann kommt. Aber eigentlich gibt es gar nicht so viele Studien, die belegen, welche Auswirkungen so ein Blutzuckeranstieg bei gesunden Menschen tatsächlich hat.
Das ist eine der großen Gefahren auch in dem Bereich, weil Menschen denken, okay, diese eine Spitze, die ich da jetzt habe, und das ist in der Regel in einem Bereich, der immer noch absolut tolerabel ist, das hängt jetzt an dem einen Essen, was ich gegessen habe.
Tatsächlich setzen sich Blutzuckerverläufe aus vielen Komponenten zusammen. Schlaf, der weibliche Zyklus und Stress wirken sich beispielsweise auch aus. Oder was am Vortag gegessen wurde. Das Wiener Startup Hello Insight möchte, dass Menschen ihren Blutzucker besser verstehen und verkauft sogenannte Gewebezuckersensoren an Nicht-Diabetiker. Die Sensoren werden am Arm angebracht und zeigen rund um die Uhr, wie sich der Blutzucker verhält. CEO Mario Eichsleder und sein Team haben vor rund 3 Jahren damit angefangen.
Begonnen hat das Ganze wirklich eben auch mit Grundlagen. Ja, also wie bringt man das denn irgendwo wissenschaftlich schon auch okay unter, ja, ohne dass es jetzt die exakten Studien gibt, aber genügend Anzeichen, aber auch genügend Proxy-Studien dafür. Und auf der anderen Seite, wie gießt man das in eine erlebbare App?
Circa 1700 zahlende Kundinnen und Kunden hat das Startup aktuell. Und das, obwohl die wissenschaftlichen Belege für den Nutzen der Sensoren aktuell kaum vorhanden sind.
Das ist nicht viel. Und bis jetzt kann man das durch Studien gerade nicht belegen, dass es da Mehrwert gibt.
Das sagt die Ernährungswissenschaftlerin Jasmin von Zetzschwitz. Aus ihrer Sicht brauchen Menschen, die keinen Diabetes haben, meistens auch keine Blutzuckermessung. Aber einen Vorteil hat das Blutzuckermonitoring trotzdem, sagt sie. Die Geräte könnten möglicherweise einen Beitrag dazu leisten, dass Prädiabetes künftig früher erkannt wird. Durch Hafermilch alleine bekommt man den aber nicht.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Auf der einen Seite werben Internetanbieter gerne mit Höchstgeschwindigkeiten, auf der anderen Seite haben viele Kunden jedoch das Gefühl, dass diese Geschwindigkeit bei ihnen irgendwie nicht ankommt. Diese Zweifel sind nicht unbegründet, wie nun eine Übersicht der Stiftung Warentest zeigt, die Daten der Bundesnetzagentur auswerten konnte. Doch was tun, wenn das Übertragungstempo tatsächlich nicht erreicht wird? Dieter Nürnberg erklärt das im Verbrauchertipp.
Es gibt unterschiedliche Übertragungsstandards beim Internetempfang. DSL beispielsweise basiert noch auf dem Telefonnetz. Deutlich schneller geht es über Glasfaserkabel, doch ist die Verfügbarkeit noch längst nicht überall gegeben. Doch egal, welche Übertragungsgeschwindigkeit der jeweilige Internetprovider anbietet, sie sollte auch verlässlich geliefert werden. Die Stiftung Warentest konnte Zahlen der Bundesnetzagentur auswerten. Und demnach ist der Datenfluss oft langsamer als die im Tarif versprochene Maximalgeschwindigkeit, sagt IT-Experte Thomas Grund.
Der höchste Wert von diesen Messungen, die wir da vorliegen hatten, lag bei 59% von der vollen Leistung. Allerdings muss man sagen, über alle Bandbreitklassen, also da sind 50 Mbit-Tarife dabei, bis zu 500 Mbit-Tarife dabei. Man kann das jetzt nicht so genau detailliert runterbrechen.
Denn die Gründe für die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit können variieren. Viele Kunden dürften etwa noch einen alten Router verwenden, was das Tempo drosselt. Auch Unterschiede zwischen Stadt und Land sind bekanntlich vorhanden. Doch zeigen die Zahlen der Bundesnetzagentur, dass die beworbenen Höchstgeschwindigkeiten bei keinem Provider, egal ob bundesweit oder regional anbietend, verlässlich ankommen. Wer sich darüber ärgert, sollte eines allerdings wissen.
Der Anbieter wirbt eigentlich immer mit der Maximalgeschwindigkeit. Die muss er aber gar nicht tatsächlich erbringen, sondern es gibt noch mal eine Unterstufung. Das ist die Normalleistung, die er versucht einzuhalten. Das kann aber jeder Anbieter für sich selber wählen, je nach der Technik, die er anbietet und nach den Kapazitäten, die er hat.
Entscheidend sei, welche Normalleistung im Produktinformationsblatt des Anbieters genannt wird. Darauf sollte geachtet werden, bevor ein Vertrag unterschrieben wird. Die Warentester raten dazu, selbst zu messen, per App, die auf der Internetseite breitbandmessung.de der Netzagentur zur Verfügung gestellt wird. Aufwendig, aber nötig, so Thomas Grund.
Die App ist kostenlos, kann jeder nutzen, kann man sich runterladen von der Webseite der Bundesnetzagentur. Und wenn man diese 30 Messungen sozusagen durchgeführt hat, dann bekommt man ein Protokoll. Und mit diesem Protokoll kann man dann tatsächlich zu seinem Anbieter hingehen. Das ist anerkannt von allen Anbietern und kann diese Minderleistung eventuell nachweisen.
Das Nachweisverfahren ist genau beschrieben. So müssen technische und zeitliche Messvorgaben penibel eingehalten werden. Die Messung muss zudem über ein LAN-Kabel erfolgen. WLAN-Verbindungen könnten die Ergebnisse verfälschen. Wenn dann das anschließend zur Verfügung gestellte Protokoll anzeigt, dass nicht in wenigstens 90% der Messungen die vertraglich angezeigte Normalgeschwindigkeit erreicht wird, kann der Kunde aktiv werden.
Man kann zum einen verlangen, dass der Preis, den man bisher bezahlt hat, dass er gemindert wird. Oder wenn es ganz große Differenzen gibt, dann kann man natürlich auch aus dem Vertrag aussteigen.
Und zwar ohne Kündigungsfrist. Fazit: Wer Zweifel am Übertragungstempo seines Internetproviders hat, sollte über die App der Bundesnetzagentur selbst nachmessen und dann seine Rechte geltend machen.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Gleich im Deutschlandfunk geht es weiter mit Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem um die Zeitenwendebrigade. Das Vorkommando reist nach Litauen ab. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.